nehmen. Halleluja, Lob und Dank. Dir gebührt die Ehre, Herr Jesus. Mein Thema heute ist Liebe auf prophetischer Grundlage. Das heißt, dass du wie ein Prophet lebst. Einer, der Gott gehört, der Gott dient, der sich Gott verschrieben hat und der Gott über alles in dieser Welt lebt. Und worüber die Propheten die ganze Zeit gesprochen haben, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, haben die immer von Jesus gesprochen. Dir gebührt die Ehre, dir gebührt der Ruhm, dir gebührt alles. So, Jesus ist der verheißene Gottes, dieser Messias, der Grund aller Verheißungen. Alle Propheten haben darauf hingedeutet und darüber gepredigt. Und was wir hier jetzt leben, wir leben auf Hoffnung und Glauben. Wir leben auf Hoffnung und Glauben, ihr Lieben. Und wenn ich 1. Korinther 13 lese, da heißt es, alles hört mal auf. Weissagen hört auf, Prophetie hört auf, Zeichen und Wunder hören auf. Alles mögliche, alles, sogar der Glaube hört auf. Aber eins bleibt, die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Hoffnung hört auf, deshalb prophetisches Leben, die Grundlage des prophetischen Lebensstils ist eigentlich für diese Welt, nicht für den Himmel. Da brauchen wir keine Prophetie mehr, da brauchen wir keinen Glauben mehr, da brauchen wir keine Hoffnung mehr, da brauchen wir keine Geduld mehr, da ist alles vollkommen und perfekt. Alles hört auf. Die Prophetie ist im Jenseits unnötig, aber hier ist es nötig, dass wir uns inspirieren lassen, uns den Weg des Lebens zeigen lassen, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Das ist prophetisches Leben, täglich vom Heiligen Geist geleitet. Sie werden, Herr Jesus, was würdest du tun? Schon diese Frage ist eine prophetische Frage. Heiland, was würdest du tun? Dort im Jenseits, wenn wir beim lieben Heiland sind, da wird alles Erfüllung sein, da wird alles vollkommen sein, da wird alles fertig sein. So wie im Alten Testament die Prophetien sich im Neuen Testament erfüllt, so haben sich auch in den Evangelien und auch in der Apokalypse zum großen Teil viele dieser Weissagungen sich erfüllt. Es sind nur noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Die Prophetie ist vorbei und wir haben es geschafft. Halleluja. Ist das nicht schön? Und so wie im Alten Testament sich die Prophetien erfüllt haben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und wir werden eines Tages bei Jesus sein. Nicht, dass er zu uns kommt, sondern wir gehen zu ihm und zwar alle miteinander, ob wir es glauben oder nicht. Wenn wir hier die Augen zumachen, wachen wir dort in der Herrlichkeit auf. Jeder Gläubige, jeder, der an Jesus Christus geglaubt hat. Jesus und der Heilige Geist ist gekommen, um die Prophetien zu erfüllen, so was wir dann in den Evangelien lesen, wie Jesus umherging und umherzog, Zeichen und Wunder tat und die Menschen befreite, die vom Satan überwältigt waren. Und so viele Menschen sind vom Satan überwältigt, meine Lieben. Und deshalb auch unser Auftrag heutzutage ist, einfach den Satan zu besiegen, den Satan zu überwinden. Das ist prophetisches Leben. Satan, du hast kein Recht mehr über mein Leben. Du hast kannst mir keine Befehle erteilen. Ich mache, was ich will und was Gott mir sagt. Hörst du? Alles ist erfüllt eigentlich. Von was vorausgesagt worden ist durch die Propheten im Alten Testament, ist alles erfüllt, was Gott uns alles versprochen hat. Das haben wir da. Wir haben Gesundheit da, wir haben Vergebung der Sünden da, wir sind gerechtfertigt. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung und zur Gerechtigkeit. Alles, was ich brauche, alles, Herr, bist du. Ja. Und dafür verbirgt sich der Heilige Geist. Und es ist eingetroffen, als wir gläubig wurden. Deshalb fragt Paulus, seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft worden, als ihr gläubig wurdet? Wenn du gläubig wirst, alle Verheißungen Gottes fallen auf dich rein. Nicht nur, ja, die überfallen dich, die übernehmen dich und plötzlich bist du im Segen Gottes. Du schwimmst auf der Segenswelle, wenn du es dem Herrn vertraust. Und deshalb, wir sollen jetzt lernen, prophetisch zu leben. Gott erfüllt uns das, was er versprochen hat. Er erfüllt uns nichts, was er uns nicht versprochen hat. Aber soll ich dir sagen, was er uns versprochen hat? Er hat mir den Himmel versprochen. Er hat mir Freude versprochen. Er hat mir Frieden versprochen. Er hat mir ewiges Leben versprochen. Das habe ich sowieso. Aber das ewige Leben bei ihm in der Herrlichkeit. Ewiges Leben haben alle Menschen ihr Leben. Nur natürlich die Frage ist, wo werden sie leben? Ich habe mal hier auf dem Waldfriedhof in Seelendorf einen Mann beerdigen müssen, ein Freimaurer war das, eine hochgestellte Persönlichkeit und ich war bestellt als Redner. Und die Angehörigen lesen dann im Telefonbuch, dass ich Pastor bin. Dann sagt der Sohn, um Himmels Willen, mein Vater wollte um keinen Pastor am Grab sehen, keinen Pfaffen. Aber jetzt können wir das nicht mehr verhindern. Morgen müssen Sie predigen. Und er sagt, ich werde gut predigen, seien Sie zufrieden. So, ich werde keinen Predigt halten und so weiter, wie Sie sich da vorstellen vor der Kirche. Und was habe ich gemacht? Ich habe Goethe zitiert vom Faust. Und da steht es, meine Tage können nicht in Äonen untergehen. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass schon der alte Goethe wusste, und Goethe haben sie verehren, ja, die Freimaurer, und dass der alte Goethe wusste, meine Tage können in Ewigkeiten, in Äonen habe ich dann erklärt, was es ist, Ewigkeiten untergehen. So, ich war fertig, habe ich dann mich verabschiedet von den Leuten, habe den Sohn gefragt, war alles recht? Ja, ja, das war alles recht. Aber sagen Sie mir, wo ist jetzt mein Vater? Im Himmel oder in der Hölle? Verstehst du? Alle Menschen haben ewiges Leben. Meine Tage können nicht in Äonen untergehen. Aber wo ist er jetzt? Und jeder selber muss selbst entscheiden, wo er seine Ewigkeit zubringen, im Himmel oder in der Hölle. Und im Himmel sind Freiwillige und auch in der Hölle sind Freiwillige. Gott zwingt niemand in den Himmel und Gott zwingt niemand in die Hölle. Das muss ich ganz klar sagen. Aber er tut das, was er versprochen hat. Wer sich nicht an die Worte Gottes hält, ja, der geht halt in die Ferne, in die Gottesferne. Und die Hölle als solches gibt es nicht, das betone ich immer wieder. Die Hölle als solches gibt es nicht, sondern diese Gottesferne, ganz weit weg drüben. Du siehst Gott nicht. Du, da ist Kälte, da ist Einsamkeit, da ist Verlassenheit, Gottverlassenheit. Und das ist schon was Schlimmes, Gottverlassenheit, das ist schon Hölle. Das ist Gottverlassenheit. Also du kriegst gar nicht, was du dir wünschst, deine Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Was Gott verheißen hat, das geht in Erfüllung. Seine Zusagen, seine Garantie, seine Offenbarungen. Ja, das sind das, was er uns versprochen hat. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht, was dein Kopf und nicht, was dein Bauch sich wünscht, sondern was sich dein Herz wünscht. Darum müssen unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, Träume, Ziele und so weiter, unsere Vorhaben, und Alter, die müssen von Gott sein, dass Gott uns das gegeben hat. Entweder von der Natur her, die Natur gibt es und lehrt uns und so weiter. Oder dass wir aus seinem Wort haben, durch den Heiligen Geist, also ein Rhema-Wort. Ich predige diese Tage über Logos und Rhema, immer wieder versuche ich das rüberzubringen. Es nützt nicht, dass du nur die Bibel liest. Du musst auch dieses vom Geist Gottes inspirierte Wort Gottes haben. Das ist für mich, aha. Und dann kannst du dich darauf freuen und darauf vorbereiten. Viele leben mit ungedeckten Schecks. Die haben die Verheißung, so wie dieser Edison, der hat sein Patent verkauft und dann mit einem Scheck zum ersten Mal hat dieser Bub einen Scheck bekommen und dann geht er zur Bank. Die Leute lachen ihn aus. Das ist doch kein Geld, das ist doch Papier. Was willst denn du? Verstehst du, er wurde ausgelacht. So, und dann ist er bei der Bank und reicht den Scheck ein. Dann sagt dieser Bankleiter, das kann ich Ihnen nicht auszahlen. Da hat er gesagt, ja, das habe ich gleich gewusst. Das ist nur Papier. Und sagte, warum können Sie mir nicht auszahlen? Sie müssen gegenzeichnen. Das war damals bei den Schecks. Du musst deine PIN-Nummer eingeben. Dann kriegst du dein Geld wieder raus. Oder dann kriegst du das, was dir zusteht. Deshalb viele Menschen leben mit ungedeckten Schecks. Ich habe hier, als ich die Hilfsaktionen für Rumänien und so weiter gemacht habe, da kommt so ein Spitzel von Securitas da aus Rumänien. Ich wusste gar nicht, aber Gott hat mir schon ein bisschen gewarnt. Passt auf diesen Mann auf. Dann gibt er mir einen Scheck mit 50, damals war noch D-Mark, 50.000 D-Mark. Und ich habe mich schon gefreut, also, guck mal, wer gibt das? Also er erfüllt vom Herrn so einen Auftrag, mir einen Scheck zu geben mit 50.000 D-Mark. Und ich freue mich, aber dieser Scheck war mir nicht koscher. Mir ging es wahrscheinlich genauso wie dem Edison. Und einen Tag später kommt er, Pastor, könntest du mir 5.000 Euro geben? Er hat 5.000 D-Mark gegeben. Ich habe gesagt, wovon? Ja, von dem Scheck, was du jetzt einlösen kannst. Ich habe gesagt, den muss ich zuerst mal einlösen, ich muss sie erst haben. Und dann kann ich dir das was geben, wenn es wirklich nötig ist und für die Rumänen da irgendwie. Und dann bin ich zu der Bank gegangen, habe gesagt, prüfen Sie, ob dieser Scheck gedeckt ist. Dann hat er geprüft und so weiter und dann sagt er, Herr Matudis, dieser Scheck ist nicht gedeckt, der ist gefälscht. So, du siehst, und so kann man sogar als Pastor reinfallen mit ungedeckten Schecks. Und so viele Christen fallen mit ungedeckten Schecks und gehen dem Teufel auf den Leib. Er hat sich selbst ausgestellt, verstehst du, den Scheck, und das alles so gemacht, nur ein bisschen anders gefälscht. Aber hör mal, die Bibel tut, da heißt es, Gott tut nichts, es sei denn, dass er durch seine Knechte spreche. Amos, Kapitel 3. Gott muss zuerst ankündigen, er stellt den Scheck aus, aber es muss gedeckt sein vom Heiligen Geist. Und als der Heilige Geist über die Mutter Maria kam, über das kleine Mädel da, dann, die sagt, Herr, Gott oder Heiliger Geist, mir geschehe, wie du gesagt hast, verstehst, das muss aber gedeckt sein. Und dann wurde sie auch schwanger. Und dann passierte all das, was in der Bibel, was wir Weihnachten haben. Ja, es muss alles gedeckt sein vom Herrn. Der Heilige Geist muss die Sache überschatten, in die Hand nehmen und dann gestalten. Der Heilige Geist ist der Wunderwirker. Ich denke nur, die Schöpfung wäre gar nicht passiert, wenn es den Heiligen Geist nicht gegeben hätte. Der Heilige Geist ist so wichtig, der brütete auf dieser Urflut, auf diesem ganzen Chaos, und aus diesem Chaos wurde Kosmos. Halleluja. Das ist, wenn der Heilige Geist arbeitet. Was Gott uns nicht verheißen hat, das wird er auch nicht tun. Auf das brauchst du auch nicht warten. Was von Gott nicht kommt und alles, was nicht natürlich ist und was nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, was nicht ein Rema ist und mit dem Wort Gottes gedeckt ist, da brauchst du gar nicht drauf warten. Du kannst nicht sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Er muss es dir gesagt haben. Und wir wissen auch jetzt hier bei dem ersten Wunder in Kana, als Wasser in Wein verwandelt wurde, da waren die Schecks gedeckt. Was er euch sagt, das tut. Und du siehst, wenn wir das tun, was er uns sagt, durch Rema-Wort, und zwar ganz persönlich, direkt, so, mein Kind macht das und das, nur was er zugesagt hat, das kann er auch tun, das hält er auch ein und das wird er auch tun, egal. Auch wenn wir 100 Jahre alt werden müssen. Oder vielleicht auch in diesem Leben das nicht erleben, aber wir werden das im anderen Leben erleben. Ich werde ein paar Dinge dir sagen, was Gott mir gezeigt hat, seitdem ich Gott diene. Gottes Worte sind so umfangreich, die gelten nicht nur für hier, die gelten für alle Zeit und Ewigkeit. Alle Himmel, Himmel können das also gar nicht fassen, was Gott alles für seine Kinder und seine Erlösten tun wird. Ich werde am Sonntag über die Erlösung sprechen. Unsere Erlösung naht sich, fast zum Greifen da. Wir sehen auf der einen Seite Abfall, aber auf der anderen Seite, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet an seinen Kindern, und zwar individuell. Das Prophetische muss wieder die Grundlage unseres Glaubens sein, dass wir wieder individuell, persönlich erleben. Ich war dabei, als er mir meine Sünden vergab. Ich war dabei, als er mich heilte. Ich war dabei, als das und dies passiert in meinem Leben. Was er zusagt, das kannst du auch erwarten. Nur das gesprochene Wort geht in Erfüllung, was Gott gesprochen hat. Entweder durch die Predigt, durch die Bibel oder durch den Heiligen Geist, das du im Gebet vom Herrn empfangen hast. Und das, was du vom Herrn im Licht empfangen hast, du hast gebetet, hast geweint, warst zerbrochen, warst unten am Boden. Und da sagt der Herr plötzlich, legt seine Hand drauf und sagt, mein Kind, warum weinst du? Was kann ich für dich tun? Denk nur an die Hanna. Sogar der ungläubige Priester, der dort im Tempel wirtschaftet, und da denkt die Hanna, was plärst du da? Du bist betrunken, liebes Weib. Dann sagt er, nein, deine Magd ist nicht betrunken. Deine Magd, der Prophet, dieser Priester Eli, der Priester Eli sagt, ja, du bist betrunken, aber er sagt, nein, deine Magd hat nichts getrunken. Deine Magd ist zerbrochen vor dem Herrn, wenn sie das sieht, was da alles so passiert. Ich bete um einen Knaben. Und dann sagt dieser nichtgläubige Priester, nichts nützliche Priester, denn der blind war, der nichts kapiert hat, dann sagt er, Frau, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Du siehst, ich will ein Kind haben. Und um ein Jahr wieder, da war dieser junge Samuel geboren. Das ist prophetisches Leben, vor dem Herrn zerbrochen sein, vom Herrn auf dem Boden liegen. Ich kann nicht weiter. Herr, mach was. Herr, mach was. Nur das, was Gott gesprochen hat, egal durch wen, manchmal sogar durch ungläubige Menschen. Weißt du, die meisten Christen denken, der Herr spricht nur durch Gesalbte, durch Pastoren, Bischöfe, durch den Papst und was weiß ich, irgendein besonderer Heilige. Nein, Gott benutzt sogar einen Esel. Verstehst du? Ein Esel wie beim Biliam. Und wenn Gott einen Esel benutzen kann, kann er auch einen Menschen benutzen. Denn jeder Mensch, der Gott dient, und dieser Priester Eli war der offizielle Priester. Und da hat er ja, geweissagt, weil er im Amt war. Nur nebenbei, aber das ist nicht mein Thema. Darum, wir brauchen für alles ein Rema-Wort oder ein Logos-Wort, was auch immer. Aber am allerbesten, das, was ich den Leuten empfehle, ist das Rema-Wort. Und dann guckst du nach, steht das wirklich so in der Bibel? Verhält es sich so? Der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn du keine Predigt hörst, dann wundere dich nicht, wenn es nichts passiert. Weißt du, in der Predigt muss gesagt werden, über ein Jahr wirst du ein Kind haben, Hanna, geh nach Hause und plärr nicht mehr. Beruhige dich, sei still. Ja? Aber wenn dir nichts gesagt worden ist, wird auch nichts passieren. So, ich habe euch von der Frau Stadler erzählt. Als kleines Mädchen war sie in der Sonntagsschule und sie war schon da kränklich und gebrechlich. Da sagt nur die Kinderstunde, Tante, Kind, du wirst gesund werden. Nach 25 Jahren, als ich sie besuchte, hat der Herr sie wunderbar geheilt und sie wiederhergestellt. Kind, du wirst gesund werden. Ja, wenn irgendwo jemand so spontan, so wie aus der Pistole geschossen, vielleicht ein Verrückter und ja, Dummer, der gar keine Ahnung hat von dieser Welt und dem Leben und sagt, du wirst gesund werden. Ja, wir müssen es als aus der Hand Gottes nehmen, nicht aus der Hand des Menschen. Wenn du von Menschen dich leiten und führen lässt, du wirst nichts bekommen. Du wirst zu nichts kommen, du wirst ins Leere laufen, aber du brauchst dieses prophetische Wort vom Herrn. Und ich mag immer Worte von Menschen, wenn Menschen manchmal was sagen, der sagt, woher weiß denn er das? Kann er Gedanken lesen? Verstehst? Woher weiß er das? Und das weiß ich schon lange in meinem Herzen, was der mir sagt. Verstehst du? Und das ist prophetisches Wort, prophetischer Dienst. Wenn du keine Predigt hörst, kannst du auch nichts erwarten. Wenn du nicht hörst, du wirst noch gesund werden, Gott wird dich wiederherstellen. Und ich möchte auch hier im Raum zurufen, hier, es gibt Menschen, wo der Herr sagt zu irgendjemandem, auch im Internet, Hunderte hören hier die Predigten. Und ich möchte einfach sagen, Gott wird dich berühren, Gott wird dir helfen, Gott wird dich aufrichten. Das sind prophetische Worte. Und naja, das hat Pastor Matthäus gesagt, so in guter Laune. So wie dieser Ede in der Laune gesagt, Weib, du wirst noch ein Kind kriegen, geh nach Hause, das wird schon das Wunder passieren, sorge nicht darum. Du musst, wenn Gott geredet hast, du musst nicht um das Wie und Was sorgen. Mir geschehe, wie du gesagt hast, so war es bei der Maria, das ist Weihnachten. Und so ist überall in der Bibel, wenn wir Menschen begegnen, das gesprochene Wort geht in Erfüllung, wir müssen es persönlich empfangen und dann dessen gewiss sein, mir ich werde gesund werden. Die Frau Stadler, sie schrieb mir, Pastor, der Arzt ging in Urlaub und schrieb, ich weiß nicht, ob ich sie noch lebendig sehe, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann in ihrer Not schreibt sie mir, komm ganz schnell und bet mit mir. Und ich habe getan. Du siehst, es muss uns zur Not werden. Herr, ich brauche dich, ich brauche ein Wunder jetzt in meinem Leben. Wahre Prediger bleiben bei dem, was Gott gesagt hat. Und die haben eine große Verantwortung. Deshalb ich rede nicht leichtfertig, aber ich sage das, was ich empfinde manchmal in meinem Herzen. Du wirst gesund werden. Richtet, Gott will dich aufrichten. Und ich rede Gottes Wort, ich empfange die Worte vom Herrn. Immer wieder frage ich, lieber Gott, soll ich das sagen, soll ich das nicht sagen? Und ich kann mich noch so gut vorbereiten. Ich fange hier an, ich bin ja Pfingstprediger. Weißt du, die Pfingstprediger haben ein Problem. Die fliegen los und die wissen nicht, wo sie fliegen. Oder wo sie landen, verstehst du? Aber sie landen dann irgendwo genau richtig. Weißt du, ich verlasse mich auf den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist mich dort an dem Punkt hinbringt, wo was gesagt werden muss. Und manches kann ich weglassen. Dann merke ich, ja, das war's nicht. Das ist gar nicht wichtig. So, dass wir auch einfach liegen lassen, weil entweder sind die Leute nicht da oder die Leute brauchen das gerade nicht, vielleicht muss ich ganz was anderes predigen. Und deshalb ist die Leitung des Heiligen Geistes dieses prophetische Wort. Und manchmal denke ich manchmal, das könntest du sein. Und manchmal predige ich für mich selbst. Und das, was ich brauche, brauchen die anderen auch. Also ich bin auch nicht besser wie die anderen. Ich bin auch aus Fleisch und Blut. Und ich brauche auch die Gnade Gottes. Gott spricht durch das gesprochene Wort. Fleisch und Blut haben das da nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters, hat hier der Herr Jesus zum Petrus gesagt, als er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war nicht deine Belesenheit oder sonst was. Und das Schöne dabei ist, und Gott bekräftigte die Worte, die die Propheten, die Aposteln geredet haben, durch mitfolgende Zeichen. Gott sorgt dafür, dass plötzlich ein Zeichen ist. Du, das kommt schon, eine kleine Wolke. Gott hat Regen verheißen und eine kleine Wolke ist am Horizont irgendwo weit weg. Und ich darf hier sagen, aus 50-jähriger Diensterfahrung am Menschen, Gott ist zuverlässig, er steht zu seinem Wort, er ist unveränderlich, er ist korrekt und er ist gerecht. Nicht nur korrekt, sondern gerecht. Und er gibt erst dann, und das ist, was ich auch hier ganz kurz noch sagen möchte, wenn wir reif dazu sind. Sagt die Kinder, die wollen alles Mögliche. Papa, ich möchte das und ich möchte das. Ich denke nur an meine Tochter, wir sortieren die Tabletten, Medikamente und die denkt, das sind Bonbons und er sagt, ich will diese Bonbons haben. Dann haben wir gesagt, Lilian, du bist noch nicht krank. Wenn du krank wärst, würdest du von diesen Bonbons bekommen. So, Gott gibt immer das Richtige im richtigen Augenblick zum richtigen Zeitpunkt. Das ist Rema und Kairos. Verstehst du das? Gott gibt es. Und es kommt alles zu seiner Zeit. Gottes Verheißungen erfüllen sich, wenn wir reif sind. Wir kommen in die Schule, wenn wir mit der Hand unser Ohr berühren können, verstehst du? Wenn wir reif sind. Ich habe eine Prophetie von Gott bekommen. Weißt du, der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Dann kommst du in die Schule, kriegst Privatunterricht, was auch immer ist. So, sein Wort ist wie das Grundgesetz. Es gilt immer und alle Zeit, das ist Logos. für alle anwenden. Und jeder ist vor dem Grundgesetz gleich und jeder ist vor dem, beim Wort Gottes alle gleich wie das Grundgesetz. Alle sind gleich. Gott hat keine, macht keine Ausnahmen. Jeder Mensch ist eine eigenständige Persönlichkeit bei Gott und Gott handelt mit jedem Einzelnen ganz individuell und ganz persönlich. Ja, niemand kann Gott hindern, seinen Willen zu tun. Wenn er etwas zusagt, kann er es auch tun und das wird er auch tun, ihr Lieben. Wenn er dir zugesagt hat, du wirst gesund werden und kapiert das, begreift das, sagt ja, Amen und dann passiert es, verstehst du, dann kannst du Gift drauf nehmen. Es wird so kommen, wie es der Herr verheißen hat. Denn sein Wort geht in Erfüllung, sein Plan geht in Erfüllung, er tut, was er sich vorgenommen hat. So wie im Frühling, er hat es festgelegt, das ist Grundgesetz, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, auch wenn das Wissen manchmal durcheinander ist und nicht so genau läuft, verstehst du, aber es kommt. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn und so weiter. Und da beginnt eine ganz neue Zeit mit Jesus Christus, verstehst du? Plötzlich ist alles anders. Römer besetzen das Land, Kaiser Augustus erlässt ein Gebot, alle sollen sich schätzen lassen, da wo sie geboren sind. Und Gott handelt. Gott handelt individuell anders, als unser Verstand denkt. Das ist prophetisches Leben und Handeln, anders als unser Verstand plant, als wir so berechnen, das müsste so kommen, 1 und 1 sind 2, nein, das sind 7. Verstehst du? Und was weiß ich, Gott hat eine andere Mathematik. Gott ist unparteiisch, unbestechlich. Und ich noch eine große Wahrheit, die ich hier in den Raum noch stellen möchte, bevor ich weiter fortfahre. Gott belohnt die Treue. Gott sieht die Treue. Wer treu Gott dient, im Kleinen, und zwar nicht im Großen. Im Großen würde jeder treu sein, aber im Kleinen, im Detail, so, ja, da, wenn du treu bist, das ist, was sich im Leben auszahlt. Und so viele Menschen denken, wenn ich da was Großes mache, dann wird was Großes passieren. Nein, mach das Kleine. Heb einen Strohhalm auf. Oder, was weiß ich, das Stück Papier oder irgendetwas. Mach Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind, worauf Gott achtet. Er achtet nicht auf das Große. Also, zurzeit ist im Internet eine große Diskussion, der Reinhard Bonnke ist verstorben und die Leute diskutieren über den Reinhard Bonnke, wie viele Millionen Menschen er erreicht hat. Ich habe auch darüber gedacht, guck mal, was ist alles passiert, guck mal, er hat Millionen angesprochen. Ja, ist schön und gut, aber eigentlich, was beim Bonnke zählt, ist, was konnte der liebe Gott an seiner Seele tun? Nicht an diesen Millionen oder als Billy Graham starb, der hat auch Millionen erreicht. Und da ist die Frage, was konnte Gott an dem Einzelnen individuell tun? Denn was nützt es, wenn man anderen predigt und selber verloren geht? Du, es gilt für mich genauso. Ich kann zu Hunderten und Tausenden predigen, aber was zählt, ist wirklich, was konnte Gott an mir tun? Ganz persönlich, in der Stille. Gottes Wort ist ja für jeden Einzelnen bestimmt, nicht nur für die großen Evangelisten, Pastoren und großen Massen, Leute, die Massen bewegen, die in den Massenmedien wirken. Weißt du, die haben gerade Glück gehabt, dass sie das konnten, das geschafft haben. Aber der kleine Mann, die kleine Frau, verstehst du? Und Gott will, dass wir im Kleinen treu sind, an dem Platz stehen, wo er uns hingestellt hat. Nach 20 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde eine Insel von den Amerikanern eingenommen. Und da steht ein japanischer Soldat und er kämpft für den Kaiser. Dann sagen die Soldaten, guter Mann, der Kaiser hat schon längst abgedankt. Verstehst du? Aber der Kaiser hat ihn sogar ausgezeichnet, weil er sogar 20 Jahre nach dem Krieg noch immer für den Kaiser gekämpft hat, obwohl er schon gar nicht mehr da war als Kaiser. Das ist Treue. Das ging durch die Medien. Der wurde belohnt für seine Treue. Dass er für seinen König gekämpft hat, obwohl sein König noch nicht mehr da war. Also genau das Gleiche ist auch für uns Brüder und Schwestern. Das ist prophetisches Leben. Wir kämpfen für unseren König Jesus Christus. Majestät, Majestät, obwohl wir ihn gar nicht sehen. Siehst du Jesus? Siehst du den Heiligen Geist? Und der Heilige Geist ist wie Wind, habe ich die Tage gepredigt. Da ist nichts drin. Verstehst du in deiner Hand? Du siehst, wo er kommt. Und du weißt aber nicht, woher er geht. Und was weiß ich, was alles passiert. Gut, heute wissen wir, durch die Satelliten und Luft. Ballons, die da oben hochsteigen. Aber früher war das gar nicht so. Und das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Du weißt nicht, wie der Heilige Geist arbeitet. Der Heilige Geist arbeitet in Kleinigkeiten. Ist ein Klempner Gottes, der Heilige Geist. Der wirkt, ja, repariert da ein bisschen was und da ein bisschen was. Er ist ein Helfer, ein Tröster, ein Beistand. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Verheißungen sich erfüllen, die Gott gegeben hat. Das wird passieren. Mal tut es, warte mal ab. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Ja, die Zeit wird kommen, ob du es glaubst oder nicht. Weißt du, manche Leute denken, ich muss glauben, dass das dies und das passiert. Und ich habe eines festgestellt in meinem Dienst. Wenn die Zeit reif ist, es kommt, kannst machen, was du willst. Kannst dich wehren, kannst sagen, ich glaube nicht. Weißt du, Gott hat sogar die Ungläubigen so gewaltig verändert. Paulus oder Saulus wollte auch nichts von Jesus wissen. Und plötzlich stellt sich der liebe Gott oder der Heiland in den Weg. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt, wer bist du, was willst du? Er sagt, ja, ich will dich haben. Advent, das ist, wie Jesus in unser Leben hineinkommt. Da kündigt sich was an. Wir spüren etwas, da ist etwas, das kribbelt. Oder ja, wir spüren, der Himmel ist voller Geigen, da wird was kommen, aber wir wissen nicht was. Und das ist der Heilige Geist, dass er ja in dieser Welt leuchtet, ganz besonders an Christen, dass zurzeit so viele Gläubige aus den Kirchen, Gemeinden austreten und so weiter und sagen, wir treffen uns dahin und so weiter und wir hören die Predigt im Internet und wir machen das und das. Manchmal regt man sich auf, verstehst du, wenn man so in organisierten Gemeinden aufgewachsen ist und organisierten Gemeinden hat. Wie viele Gemeinden habe ich schon in meinem Leben gegründet und vieles andere mehr. Aber das ist nicht, was Gott will. Gott will keine Gemeinden haben, Gott will dich und mich haben. Und am Schluss bleibst du und ich übrig. Verstehst du? Und dann, Gott will an uns arbeiten, an unserer Seele, an unserem Geist, an unserem Leib. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat ein Licht angezündet in deinem Leben und er will, dass du brennst, dass du leuchtest, dass du strahlst, dass du eine Ausstrahlung hast in deinem Leben. Viele Christen haben keine Ausstrahlung, weil da nichts drin ist. Aber wenn du in deinem Leben Feuer hast, in deinem Leben was brennt, dann wird was passieren. Prophetisch leben ist mein Thema. Lebe auf prophetischer Grundlage, da muss was drin sein. Von nichts kommt nichts. Und was der Herr sucht, ist die Treue. Und so stark wie du in deinem Herzen bist, so stark bist du in Wirklichkeit. Ja, wir dürfen einfach das versprochene Leben annehmen, das, was Jesus uns gegeben hat, und sagen, ja Herr, ja, ich bin ein gar nicht so was Gewaltiges, aber du liebst mich. Sogar der große Apostel Paulus musste runter vom Pferd steigen. Und das, ich habe dreimal gebetet und da ist nichts passiert. Und du kannst 50 Mal beten, wird auch nichts passieren. Weil Gott ganz andere Pläne hat, ganz andere Gedanken hat. Weißt du, was der liebe Gott will? Das hat er dem Paulus gesagt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Und genau das ist, was ich heute auch predige, prophetisches Leben. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Das, was er aus deinem Leben gemacht hat oder nicht gemacht hat, das lass bleiben. Du kannst ja nichts machen. Ein Farbiger kann nichts dafür machen, dass er weiß, nicht wert. Verstehst du? Wir haben ja auf der Bibelschule einige Farbige gehabt, die haben mit der Zahnbürste da geputzt und gewichst und was weiß ich, was sie gemacht haben. Und die sind nicht weißer geworden. Verstehst du? Und andere wollen wieder braun werden, da sonnen sie sich da. Weißt du was? Und sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Und du musst dich nicht bürsten, dass du besser wirst oder anders wirst. Trotz dem Chaos in dieser Welt hat Gott ein Licht angezündet, in dir, in mir, an dem Platz, wo er uns hingestellt hat. Und das soll nämlich so wie dieser japanische Soldat sein. Ich stehe für meinen König, bis der Herr mich abruft. Und dann hat er sich noch gestritten mit den Leuten, wollte die Amerikaner noch erschießen. Dann hat er gesagt, beweis mir, dass der Kaiser nicht mehr Kaiser ist, verstehst du? Da musste ein Beweis antreten. Und die haben gesagt, so einen Soldaten sollten wir haben. In unserer Armee. So sollten Christen sein, die auf ihrem Platz stehen, komme, was da wolle, und so weiter. Und die sich erst dann überzeugen lassen, wenn es nicht so ist. Verstehst du? Und Gott wird uns überzeugen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das muss jeder selber machen. Ich kann dir nicht beschreiben, wie süß der Zucker ist. Das musst du selber kosten. Verstehst du? Und jeder einen ganz anderen Geschmack. Die Freude von niemandem nehmen, verstehst du? Ich muss selber daran kämpfen, daran arbeiten. Ich will das, was Gott mir gezeigt hat, in meinem Leben verwirklichen, auch wenn es einige nicht passt oder die mich nicht verstehen. Und ich sage dir eines, die meisten Leute, die hier auf diesem Planeten der Erde sind, die werden dich nicht verstehen. Wahrscheinlich nicht mal deine Eltern und nicht deine Geschwister und nicht, was weiß ich, niemand. So wie dieser Eli, der hat nicht verstanden, dass die Hanna ein Baby erwarten möchte oder haben möchte. Kann ich verstehen. So, mach nichts, geh deinen Weg und leb für den Herrn. Lass dich von diesen ganzen Miesmacher, Kritiker und Nörgler dich nicht da irgendwie ins Boxhorn jagen. Lass dir deine Freude nicht nehmen. Die Freude am Herrn, das ist prophetische Grundlage. Ich freue mich. Ich werde Jesus sehen. Ich werde bei Jesus sein. Ich werde in der Herrlichkeit Gottes sein. Und es ist mir vollkommen egal, was die Atheisten, die Autoritäten und so weiter sagen. Die können reden, so viel sie wollen. Weißt du, egal wie groß die Schwierigkeiten sind, ich freue mich. Bald werden wir den König sehen. Preis dem Herrn. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir werden den König sehen. Lass dich durch die Kämpfe, die da in deinem Leben entstehen, dich nicht abhalten von deinem Dienst, von deiner Arbeitszeit treu. Der Herr hat dich dahingestellt. Lass dich durch die Sünde, durch die Fehler, durch die Schwachheiten und so weiter, durch den Mangel und dergleichen dir nicht die Freude vom Herrn nehmen. Diene dem Herrn mit Freuden, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Auch wenn du die Toilette ausfahren musst. Das klingt komisch, was ich sage, aber das mussten viele Leute machen im KZ und so weiter. Ich denke nur an Leo Beck, der hier in der Theresienstadt die Toiletten ausfahren musste und die Nazis ihn direkt dorthin gestellt haben, das musst du machen. Und obwohl das für den Rabbi Sünde ist, wäre Todsünde gewesen fast sogar. Aber nein, er macht es. Er sagt, bald wird es vorbei sein mit diesem Spuk. Weißt du, und ich darf dir sagen, mit dem Teufel, mit dem Antichristen, mit dem falschen Propheten wird der Spuk bald zu Ende sein. Und immer wenn es am größten, am stärksten wurde mit diesen ganzen Supermächten, brachen sie alles zusammen. Die Sowjetunion, 70 Jahre nach ihrer Gründung, brach zusammen, fast genau aufs Jahr. Sorg dich nicht, lass dich nicht die Freude nehmen durch Krankheit, durch Schwäche, durch irgendwelche Anfälle. Ja, aber das ist nicht würdig eines Kindes Gottes. Was ist würdig eines Kindes Gottes? Dass du eine Krone trägst und mit Christus regierst, das ist das. Aber nicht hier. Hier auf Erden wirst du keine Krone tragen. Hier bist du ein Partisan, ein Untergrundkämpfer, verstehst du? Das bist du hier. Hier musst du einfach nur deine Arbeit tun und diese Partisandienste verrichten. Das ist komisch, wenn ich das sage. Ja, hier musst du dich bewähren, dich behaupten. Und deshalb sagt auch der Jakobus, als er dann über das Gebet für Kranke spricht, das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es ihm am Herzen liegt, wenn er das will, wenn er das braucht, wenn es nötig ist, wenn es vom Herrn ist, dann einfach das erfüllt der Herr. Für mich ist Jesus gekommen und seitdem habe ich ein erfülltes Leben. Eigentlich, mehrmals habe ich in meinem persönlichen Leben gefragt, Johannes, wenn du betest, und mir fällt beim Beten nichts ein, warum ich bitten soll. Ich habe ja alles. Ich habe Auto, ich habe Haus, ich habe Wohnung. Verstehst du? Ich habe das. Für was soll ich beten? Und dann sage ich, Jesus, ich möchte nur mehr von dir. Das ist das Einzige, was mir am Herzen liegt. Und ich bitte nicht um Gesundheit, obwohl ich manchmal Zipperleins habe. Verstehst du? Jeder Mensch hat Zipperleins irgendwo. Aber ich weiß, die gehen auch vorbei. So wie sie gekommen sind, so gehen sie auch vorbei. Und ich mache aus der Krankheit oder irgendwelche Leiden kein Drama. Krankheit ist nur ein Test. Wie reagiere ich? Natürlich gehe ich zum Arzt und nehme gleich Antibiotika und was weiß ich, Antibiotika gegen das Leben, Gift gegen das Leben. Verstehst du? Und zurzeit wirkt Antibiotika gar nicht mehr so groß, weil es ist resistent. Aber ich gehe zum Heiland und sage, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Also wir sollten aufhören und ich will ja prophetisches Leben, will ich hier betonen, echte, wahre Gotteskinder, die beten nicht um große materielle Dinge, die wissen, das vergeht alles, das ist alles nur Plunder, alles nur Luftblasen, alles nur materielle Dinge, Rost und das wird von Motten gefressen am Schluss, verstehst du, schau doch die Dinge an, alles ist kein Wert, dein Geld ist einer Inflation unterworfen, seit 2000 bis heute ist unser Geld um 20% weniger geworden, das hast du gar nicht gemerkt. Nur etwas. Aber Jesus, er sagt, ich will bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Das ist prophetisches Leben. Ich weiß, mein Heiland ist immer bei mir. Auch wenn mich alle verlassen, auch wenn alle von mir weggehen, der Heiland denkt an mich. So wie der Herr Jesus, der am Kreuz hängt, das Bild von Mutter Maria und Johannes. Johannes, das ist deine Mutter, nimm sie an. Verstehst du, plötzlich kriegst du neue Mütter und neue Väter und neue Familie. Plötzlich bist du mittendrin im Reich Gottes. Das ist, und der Herr tat zur Gemeinde, die da gläubig wurden. 3000 an diesem Tag. Das ist Gott. Die Wünsche, die du manchmal hast, die gehen nicht in Erfüllung. Und wir leben mit so vielen unerfüllten Wünschen, obwohl wir fest überzeugt sind, unsere Wünsche werden in Erfüllung gehen, weil es in der Bibel drin steht, weil es Gott versprochen hat. Hoffe auf den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünsche. Habe deine Lust am Herrn, wenn du deine Lust hast. Aber die Wünsche müssen wir auch von ihm haben. Verstehst du, was nützt es, wenn du nur irdische, materielle, gefühlsmäßige Wünsche hast? Ja, wünschst du dir vieles? Weißt, es kann sein, dass Gott dir das gibt und dir geben wird, aber das, viel mehr ist es, wenn wir da was Himmlisches, was Geistliches, was Ewiges, was Bleibendes bekommen. Die Wünsche, die ich hier habe, sind meistens materialistisch, vergänglich, oft eine Last. Wenn ich das nur hätte, dann musst du mehr putzen, mehr sauber machen, verstehst du? Ja, verstehst du? Da verwendest du so viel sinnlose Zeit für nichts und gar nichts, nur noch für das irdische materielle Zeug. Deshalb habt nur das Nötigste. Jesus sagt, wenn ihr Essen und Trinken habt und ein Dach über dem Kopf habt und Kleidung habt, lasst euch genügen. Prophetisches Leben. Was haben die echten Diener Gottes gehabt damals in der Bibel? Nicht was heute. Heute leben sie im Luxus und schwelgen da drin. Aber Leute früher, Kamelhaarmanteln, Ledergürtel, verstehst du, einen wilden Honig und Heuschrecken, guten Appetit. Ja. Aber was hat der Johannes getan? Ja, er hat Freude am Herrn gehabt. Er war entzückt, als Jesus entgegenkam und so weiter, und er von Jesus ihn tauft oder von Jesus taufen durfte. Er war entzückt, berauscht. Dafür hat er gelebt, dafür war er geboren, dafür war sein ganzer Dienst ausgerichtet. Und als er Jesus getauft hat, er kam ins Gefängnis. Sein Leben war ausgedient. Ja, bist du es, auf den wir warten sollen oder nicht? Und dann hat der Herr Jesus gesagt, was sagt dem Johannes? Seht die Zeichen, was da passiert. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören wieder und so weiter. Und dem Armen wird das Reich Gottes gepredigt. Die waren begeistert. Und Johannes hat den Messias in diese Welt gebracht. Und unser Auftrag ist, prophetisches Leben, dass wir Jesus in unsere Welt hineinbringen. Dass unser Nachbar Jesus sehen und erzählt, was sie sieht. Weißt du, die Menschen wollen keine Predigt hören. Die Menschen wollen sehen. Funktioniert das auch? Funktioniert das auch? Die Menschen wollen ermutigt werden. Die Menschen wollen aufgerichtet werden. Die wollen nicht bepredigt werden und totgepredigt werden und in die Hölle geschickt werden. Lass uns aufhören, den Leuten Angst zu machen vor der Hölle. Lass uns vielmehr erzählen, wie gut der Heiland ist und vorleben, dass wir einen guten Heiland haben. Wenn du krank bist, du jammerst nicht, du klagst nicht, du weißt, mein Erlöser lebt. Der Dr. Jesus ist noch da. Ich kann mich zu Dr. Jesus wenden und er wird mir helfen. Und in seine Wunden sind wir geheilt, auch wenn wir nicht sind. Wir sind. Das ist paradox. Aber das musst du lernen. Prophetisches Leben ist, dass du lernst, paradox genau im Gegenteil zu leben, entgegengesetzt zu leben. Ich glaube und ich rede. Ja, das war Paulus. Dass du sagst, ich vertraue dem Herrn, der Herr bringt mich durch, ich werde nicht umkommen. Lebe das von Gott gewollte Leben, so wie Gott will, wie er dich programmiert hat. Und jeder Mensch ist anders programmiert. Glaub mir das. Jeder ist anders programmiert. Wir sind zwar als Menschen mit Füßen, Händen und Kopf und was weiß ich, und Herz und Lunge und Leber, aber jeder hat eine unsterbliche Seele in sich, ist etwas Besonderes, was er von Gott hat. Jeder einzelne Mensch. Und Gott hat es gefügt so. Lebe das von ihm vorbereitete Leben, was er für dich geplant hat. Nicht, was andere für dich planen. Du sollst aufhören zu leben oder gelebt zu werden. Du sollst anfangen zu leben, wie Gott dein Leben haben wollte. Als Frau. Heute hat mir eine Frau angerufen, die kommt nicht drüber hinweg. Die hat zum zweiten Mal geheiratet und also ein Prediger sogar. Und sie kann es nicht verkraften, sie ist immer die zweite Frau. Ich sage, von wegen, ja, die eine ist jetzt in der Ewigkeit und du bist jetzt die zweite Frau. Und ich habe versucht, diese Frau zu ermutigen, dass sie nicht denken muss, dass ich bin schlechter als die erste Frau war. Im Gegenteil, wir sollen uns so annehmen, wie wir sind. Die Ersten, die Zweiten, die Dritten, die Vierten, die Fünften, die Sechsten, spielt ja keine Rolle. Aber weißt du, das ist so schwer, sich anzunehmen. Und prophetisches Leben ist, dass wir anfangen, uns so anzunehmen, wie Gott uns angenommen hat. Ich bin die zweite Frau. Ich verkrafte es nicht. Ich kriege Depressionen. Lebe das von Gott geplante Leben. Lebe das Leben zu Ende. Das worauf du dich eingelassen hast. Egal was. Und die Frau hat mir schon leid getan. Also ich habe drüber so viel nachgedacht heute und so viel Gedanken gemacht. Verstehst du, die tut mir leid als Frau, die zweite Frau. Lebe das Leben, ja, das Gott irgendwo mal für dich bestimmt hat, wo du Ja gesagt hast, in deinem Beruf, in deinem Zustand, oder, ja, als geschieden oder als ledig, was auch dein Leben ausgemacht hat, oder verheiratet, oder Mauerblümchen. Verstehst du, lebe dein Leben. Und du hast zugestimmt, warst einverstanden und hast gewollt. Und Gott will, dass du dich annimmst und dass du damit einverstanden bist. Ich habe diese Geschichte, mich hat diese Geschichte von Jakob so inspiriert, als ich über diese Frau nachdachte. Ich bin nur die zweite Frau. Jakob hat für diese Rahel, das war seine Topfrau, hat 7 Jahre gearbeitet und als morgens dann in der Hochzeitsnacht, ja, nach der Sitte der Babylonier damals, wacht er auf und sieht, Tilea ist im Bett. Ich wollte Tilea nicht, ich wollte die Rahel haben. Und sie bekam, ja, diese Rahel nicht als erste, sondern die Lea. Und jetzt passiert was Furchtbares. Jetzt muss er nochmal 7 Jahre für die Rahel arbeiten, bis er sie bekommt. Aber Lea, jetzt, das ist, was mich diese Frau, die zweite Frau, inspiriert hat. Lea hat ihm immer wieder Kinder geboren, am laufenden Band. Ja, und als die Rahel den Benjamin geboren hat und nachher später auch den Josef, ja, da gab es diese Menschen, ganz besonders dieser Josef, hat das Haus zwar durchgebracht und vor der Hungersnot bewahrt, aber der Josef hat sogar die Israeliten in Gefangenschaft gebracht, in der ägyptischen Gefangenschaft, dass sie Sklaven wurden und erst nach 430 Jahren konnten sie aus der Gefangenschaft raus. Und der Benjamin hat fast das Herz des Jakobs gebrochen, als sie dann Korn kaufen wollten in Ägypten, dass der Josef, der Chef, der Boss da oben, der gesagt hat, bringt euren jüngsten Bruder mit. Dann sagte er, ich werde sterben. Sogar die anderen, die haben sich verbürgt, der Ruben und der, ja, die haben sich verbürgt. Und du siehst, und diese Lea hat versucht, ständig Kinder zu kriegen, Judah, und aus Judah kam dann der Benjamin, und Gott hat die Lea, die Doofe, gesegnet. Der doofe Augen, so steht es bei mir in der Bibel. Ich weiß nicht, wie das Augen sind, hat sie geschielt oder sonst noch was. Aber da steht es so in der Bibel bei mir. Und die hat 6 Söhne geboren, immer wieder. Und weißt du, nur aus dem einfachen Grund, dass mein Mann mich liebt. Ich bin nur die zweite Frau. Verstehst du? So wie diese Schwester hier sagte. Aus der Lea kommt der Rahel, da kommt der Levi, Stammlevi, Levi, Moses, Johannes der Täufer, die Mutter Maria. Gott versteht, die war so begnadigt, aber sie ist nicht fertig geworden, dass sie die zweite Frau ist, dass er sie nicht gemocht und nicht geliebt war. Der Josef, der Jakob mochte die Rahel mehr. Aber Gott hat die Lea bestätigt. Das ist das Schöne dabei. Obwohl Jakob sie anfangs nicht wollte und sie nicht liebte, obwohl in der Beziehung zwischen, ja, so viel Spannungen gab es, und sie diente Gott bis zum Schluss, und eigentlich, die brachte die meisten Patriarchen, die Stammesfürsten von Israel, und du siehst, was Gott benutzt, die Leute, die Gott nicht, die Menschen nicht mögen, die mag der liebe Gott, die Lea. Lea heißt, sich vergeblich abmühen, die arme Frau, sie hat vergeblich abgemüht, sie eine Gebärmaschine war, einfach ein Kind nach dem anderen zur Welt gebracht, nur damit mein Mann mich liebt. Ich will nicht die zweite Frau sein, ich will die erste Frau sein, aber was soll's? Um die Liebe ihres Mannes zu gewinnen, Gott kümmert sich um die, die abgelehnt sind. Gott kümmert sich um die, wo die Menschen nicht wollen, oder, ja, die ziehen lieber andere Leute vor, aber nicht mich. Verstehst du? Und so ist es. Und der Herr machte das Beste daraus. So viele Fürsten in Israel, David, Moses, Josef, Jesus, alle diese kommen aus den Ländern der Lea. Verstehst du? Die nicht gewollt und nicht gemocht war. Beachte die Familie. Ja, genau, auch Moses hier, verstehst du, musste die Familie aus Ägypten rausführen, die der Josef dort sie reingebracht hat. Das beste Land könnt ihr haben. Das war alles nur materialistisch. Und so viele Menschen leben nur für den Materialismus. Wir verstehen die Wege Gottes nicht. Warum lässt Gott das zu? Warum hat es nicht verhindert? Warum ist das passiert? Warum musste der arme Jakob zum Laban fliehen? Weißt du, Gottes Wege sind so sonderbar, aber das sind prophetische Wege. Das sind die Wege, wie der Geist Gottes leitet. Wir denken nur, dass nur das Gute passiert, aber der muss fliehen. Der muss 7 Jahre für die andere Frau dienen, die er gar nicht mochte, und dann nochmal 7 Jahre für die Rahel und dann noch 7 Jahre für den Besitz, was auch war. Gott hat keinen anderen Weg gehabt, als nur diesen Weg für diesen Jakob. Und auch für dich und mich hat der liebe Gott keinen anderen Weg als den Weg, den wir bereits gehen. Wir werden auch keinen anderen Weg mehr gehen können. Wir haben diesen Weg eingeschlagen. Für Lea und Rahel gab es keinen anderen Mann als Jakob. Ja, Gottes Wege sind merkwürdig, komisch, unerklärlich manchmal. Wieso, warum und weshalb? Das ist prophetisches Leben. Dass wir gar nicht so viel fragen und gar nicht so viel diskutieren. Lieber Gott, warum ist das? Warum ist das passiert? Ja, den Wegen Gottes füg dich und gehst zu Ende. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Prophetie. Du erlaubst, dass das passiert, was er versprochen hat. Und dann wird das Leben Segen. Dann wird das Leben Fülle sein. Dann wird das Leben, ja, zwar voller Probleme sein, wie bei der Maria. Da ist kein Bett da, da ist kein Zimmer da in Bethlehem vorhanden, da ist nur ein Stall oder ein Schuppen vorhanden und da müssen sie nach Ägypten fliehen. Da ist alles nicht so, wie sie brauchten, also nichts perfekt. Wenn du prophetische Wege gehst, die vom Heiligen Geist leiten lässt, da ist nichts perfekt, überhaupt nichts, gar nichts. Aber das hat geklappt, erstaunlich. Es hat geklappt bei den beiden, Josef und Maria. Lebe das Leben, das Gott für dein Leben bestimmt hat. Ja, hab Frieden da drin. Und du wirst nachher erfahren, dass es gut war. Und es wird sich auszahlen. Die Treue hat sich ausgezahlt bei Maria und Josef. Was werden die Leute sagen? Der alte Knacker da und das junge Mädel, verstehst du, die ziehen die Straße entlang, die wahrscheinlich, was der Josef alles zu erdulden und ertragen musste, diese Beleidigungen. Der wollte ja verlassen, die Maria. Er wollte ja keine Schande über Maria bringen. Und keine Schande für das. Selbst im Talmud heißt es bis heute, dass die Maria von irgendeinem römischen Soldaten geschwängert worden wäre. Verstehst? Der Josef wollte das alles vermeiden. Aber Gott sagte, nimm dir diese Frau an. Das, was von ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist. Lebe das Leben, das Gott für dein Dasein bestimmt hat. Für diese Erdenszeit. Du kannst überall Gott dienen. Versuche nicht, was anders zu sein. Ja. Du fabrizierst, wenn du woanders bist und anders denkst, ich mach anders und das muss so und so und so und so sein, nach meinem Kopf gehen, dann fabrizierst du nur Fehler, nur Dummheiten, nur Tragödien und unnötige Probleme. Wenn du eigene Wege gehst, dann hilft dir Gott nicht. Gott hilft nur dann, wenn du seinen Weg gehst. Wenn du andere Wege gehst als seine Wege, dann hast du nur Kummer und Stress und hast du keinen Beistand, der Heilige Geist ist verflogen. Da so keinen Frieden, keine Freude. Halte dich einfach an den Verheißungen Gottes, das, was er dir gesagt hat, was du vom Herrn empfangen hast, was du verstanden hast. Halte dich an der Hoffnung fest. Das brauchst du hier für diese Welt. Und dien dem Herrn, so wie die Lea. Kämpf nicht darum, lass es geschehen. Halte dich an den Verheißungen Gottes, ob sie dir einleuchten oder nicht, ob es logisch erscheinen oder nicht, ob du sie verstehst oder nicht. Halte dich einfach fest. Wie lebt man prophetisch? Nimm Gott beim Wort. Halt dich an sein versprochenes Wort, an sein gesprochenes Wort, an sein offenbartes Wort, an ja, das, was er dir gegeben hat. Und lobe den Herrn. Danke, Herr. Es wird schon alles recht werden. Du wirst gesund werden. Halleluja. Du wirst noch gesund werden. Ja. Halt dich. Er hat ja zu dir gesagt. Hat es erlaubt. Er hätte es verhindern können, aber er hat es nicht verhindert, leider. Wir ärgern uns manchmal, wenn er es nicht verhindert, aber Gott hat es zugelassen. Die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er hat es zugelassen, dass das Ding nicht mehr klappt oder nicht mehr funktioniert. Erlaube, dass Gott sein Gelübde, sein Versprechen in dein Leben einlöst und lebe nur das, was er wollte, dass du lebst. Bin nur Arbeiter geworden, bin Beamter geworden, bin nur das und das geworden. Verstehst du? Hader nicht mit deinem Schicksal, was du geworden und nicht geworden bist. Was kannst du, wenn du das geworden bist? Und viele Leute, die was geworden sind, die sind nicht glücklich in ihrem Stand. Die haben Depressionen. Burnout und all diese Dinge. Ja, lebe nur das von Gott gewollte Leben und nicht wie Paulus, setzt deinen Kopf durch. Ich muss die Christen vernichten, ausrotten. Ich muss. Ja, so viele Christen sind paulinisch, nicht christlich. Paulinisch. Paulinische Christen sind Dickköpfe, Perfektionisten, Pharisäer von Pharisäern. Ja, in aller Liebe. Sind eigensinnig. Die leben nicht prophetisch. Die leben pharisäisch. Sind trotzig. Ja, sind auf das Ihre versessen. Ich muss das erreichen. Sind Choleriker. Und sieh mal Paulus und bringen sie selbst in unnötige Schwierigkeiten. Ich muss nach Jerusalem gehen. Ich muss nach Jerusalem gehen. Noch einmal in meinem Leben, ich möchte nochmals Jerusalem sehen. Und was passiert? Er kommt ins Gefängnis. Hört nicht, was der Heilige Geist sagt. Denn ich bin überzeugt, der Heilige Geist hat durch die Schwestern und durch den Propheten Agabus ganz klar und deutlich geredet. Aber der gute Mann hat seinen Kopf durchgesetzt. Und wie oft haben wir, trotz besserem Wissen, trotz des Wortes Gottes, trotz den Warnungen, und zwar tausendfache Warnungen, wir setzen unseren Kopf, unseren Dickkopf durch, unseren Sturkopf. Und was haben wir dann, was hat Paulus dann gehabt? Schiffbruch, wilden Tieren ist er vorgeworfen worden. Was er so alles durchgemacht hat, nur deswegen, weil er nicht im Zentrum des Willens Gottes war. Ich unterstelle jetzt mal das. Verstehst du, der hätte sich vieles sparen können. Die unnötigen Konflikte, Schwierigkeiten und Probleme. Ja, haben, ja, da hat am Schluss nur an, ja, nur unnötige Scherereien gehabt, musste als Gefangener predigen, der hätte auch in Freiheit predigen können, wenn er ein bisschen vernünftig gewesen wäre. Und nicht, ich muss, du musst gar nichts. Weißt du, nirgendwo steht, dass Paulus befohlen war, nach Jerusalem zu gehen. Gott hat nur gesagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug mir für die Kinder Israel und für die Nationen. Und er muss nicht unbedingt nach Jerusalem stiefeln. Ich sage das jetzt nur, auch das, wir erleben so oft, ich muss auf die Bibelschule, ich muss dorthin. Nein, vergiss es. Und du erlebst, wie dann Leid in deinem Leben eintritt, wie unnötiger Stress da ist und da wird einem gar nicht viel erspart. Und Herr, warum hast du mir zugelassen? Da wollen die Leute sogar lynchen, den Apostel Paulus. Die haben sich verschworen und nur durch ein paar ungeschickte Sachen ist die Sache rausgekommen. Du würdest so viel Leid in deinem Leben ersparen, wenn du prophetisch leben würdest. Was sagt der Geist? Und was der Geist sagte, das war ganz klipp und klar. Überall, an allen Orten, wo ich hinkomme, da wird gesagt, geh nicht hin. Das ist nichts für dich. Und da kommt extra ein Agabus und da von dem steht es, als er geweissagt hat, bei dem traf es auch alles ein. Und durch seine Botschaft traf es auch genau ein, was hier dem Paulus gesagt wurde. Nur das Leben solltest du leben, was Gott dir gesagt hat. Nicht groß irgendwie, jetzt muss ich nach Afrika gehen, nach Asien gehen, irgendwo in der dritte Welt. Die meisten Christen haben das Hören verlernt. Wenn du länger mit dem Heiland lebst, viele verlernen das Hören. Ich kenne schon die Stimme Gottes. Ja, das ist so und so, wie dir eine Schwester mir erzählt hat, mit Weissagen. Ich weiß, wie man Weissagt. Verstehst du, dann hängt man den Schwanz noch dran. Nimm nur das an, was Gott dir erlaubte. Dir persönlich erlaubte, was von ihm kam, was er versprochen hat. Lieber Prophet der Grundlage ist mein Thema. Gott erlaubte dir Zerstreuung. Jetzt musst du nicht die Leute zusammensammeln und zusammenbringen. Gott erlaubte, dass die Gemeinde in Jerusalem ja, zerstreut wurde. Komm zur Vernunft und erlaube, dass Gott deinen Horizont mal sprengt und deine Meinung verändert und ja, Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Gott erlaubte die Zerstreuung. Gott wollte, dass die ganze Welt gerettet wird und nicht nur die in Jerusalem. Und deshalb erlaubte Gott, dass in Jerusalem die Gemeinde zerstört wurde. Und Gott erlaubte, dass die Juden zerstreut wurden in alle Welt, damit das Evangelium sich schneller verbreitet. Denn Paulus ging meistens dorthin, wo eine Synagoge war. Und die waren schon vorbereitet, die waren offen für das Evangelium. Bis sie dann gemerkt haben und aufgehetzt worden sind von diesen Juden aus Jerusalem. Die ersten Jünger waren erlegen dieser zionistischen Weltverschwörung. Wann stellst du das Reich Gottes oder das Reich Israel wieder her? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und was sagt der Heiland? Vergiss es. Er hat ihnen geantwortet. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Euch gebührt nicht zu wissen, Tag und Stunde, der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Überall. Überall, wo ihr hinkommt. Und die zerstreut waren, die predigten das Evangelium. Und der Herr bekräftigte ihr Wort, ihre Botschaft durch mit folgenden Zeichen. Dass sie in fremden Sprachen redeten, weil es Giftiges tranken, hat es ihnen nicht geschadet. Und. Bis an das Ende der Welt. Ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria. Und bis ans Ende der Welt, verstehst du? Da, so weit haben sie gar nicht gedacht. So weit wollten sie gar nicht gehen. Aber der Heilige Geist hat es veranlasst, dass sie es weitergehen, dass sie nicht stehen bleiben. Die Gemeinde wurde zerstreut. Deshalb, die Zerstreuung ist nicht was Böses. Es war Gottes Wille, die Zerstreuung. Da gab es Spannungen in der Gemeinde zwischen Judenchristen und Heidenchristen, die aus dem Heiden kamen. Die Suppe, die einen haben mehr bekommen, die anderen weniger bekommen, gab Spannungen. Wenn die Christen zu lange beieinander sind, gibt es immer Spannungen. Die müssen lernen, hinauszugehen. Sie mussten Palästina verlassen, über die Grenze gehen. Das war Gottes Weg und Gottes Wille. Und sie mussten dorthin gehen, wo sie gar nicht hin wollten. Wo sie gar nicht hin wollten. Und das ist, wie Gott uns prophetisch führt. Und leider, oft müssen wir Dinge tun, die wir gar nicht wollen, die uns gar nicht schmecken und der uns gar nicht liegt. Gott fordert uns heraus. Und die Zerstreuten, die breiten das Wort Gottes überall aus. Er hat den einen als Gnade, den anderen zum Gericht. Und von Antiochien ging das Evangelium wieder weiter. Für die einen war es ein Segen, für die anderen war es ein Fluch. Und auf der einen Seite wurde das Reich Gottes gebaut, auf der anderen Seite entstand auch das Reich der Teufel, der Dämonen. Der einen, ja, denen ging das himmlische Reich auf. Oh, Halleluja, wir haben Jesus, wir haben das Evangelium, wir haben Freude im Herrn. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und die anderen sagen, weg mit ihm, weg mit ihm, weg mit ihm. So Widersprüche. Also wenn du prophetisch lebst, glaub nicht, dass die alle dir glauben und zujubeln und zujauchzen. Wir haben Widersprüche. Die anderen wollen ein irdisches Reich schaffen. Und sie, was weiß ich. Beides, Judentum und Christentum und zur Zeit auch der Islam, ja, die sind von der Welt durchdrungen, von dem Antichristen durchdrungen, von Religion, Wirtschaft und Kapital. Und die ganze Gesellschaft ist durchdrungen von dem Antichristentum. Und Gott will seine Gemeinde rausholen aus der Ökumene, aus diesen Zirkeln und diesen Kreisen. Die einen sind für oben, für die Herrlichkeit, und die anderen sind für unten. Macht von unten, das ist Demokratie. Macht von unten, die Mehrheit bestimmt. Wir treten aus der EU, die Engländer, verstehst du jetzt, die Mehrheit hat entschieden. Die Mehrheit hat entschieden. Jesus sagte, seine Jünger sollen seine Zeugen sein. Die sollen zeugen und bezeugen, was er ist, was er kann, was er will. Einfach bezeugen. Du musst dich nicht selber darstellen. Viele Christen meinen, wenn sie Zeugnis geben, sie müssen erzählen, ich war ein Säufer, ein Fresser, ein Rauschgesüchtiger. Ich war das, ich war das. Das ist gar nicht wichtig. Das ist den Teufel verherrlichen. Wenn wir Zeugnis geben, wir sollen erzählen, was Gott getan hat. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich geheilt. Er hat mir Gnade geschenkt. Er hat mich stark gemacht. Ich habe die Krankheit überstanden. Ich meine, so verstehst du, das sind Glaubensakzente, die man setzen kann. Und das, wir sollen bezeugen, was der Herr getan hat. Und sie hörten die großen Taten Gottes. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Nicht meine Taten. Wie viel Zettel ich verteilt habe, wie viel Geld ich gespendet habe oder wo ich evangelisiert habe. Nein, was er getan hat an den armen, hungrigen Seelen, was der Herr getan hat. Wir sollen seine Zeugen sein. Erst werden wir das erreichen und das machen, dann sind wir treue Knechte. Wir waren treu bis zum Schluss, haben Gott gedient. Ja, und ihr lieben Geschwister, wir müssen aufwachen. Wir sind in der Endzeit und prophetisches Leben ist, dass wir Zeichen der Zeit erkennen. Die meisten Leute erkennen die Zeichen der Zeit nicht. Der Teufel und Jesus, sie bauen eine universelle Kirche. Der Teufel und Jesus bauen beide nebeneinander eine universelle Kirche. Der Antichrist ist heute sehr, sehr aktiv. Der Teufel schläft nicht, macht Überstunden. Ich denke nur, die Ökumene ist so weit vorgeschritten. In Abu Dhabi entsteht ein Tempel der Religion vom Papst und von dem Oberimam inszeniert. Und so weiter, sollen Juden ein Haus haben, die Christen sollen ein Haus haben und die Moslems sollen ein Haus haben. So wie Petrus auf dem Berg der Verklärung, hier ist gut sein, lass uns gleich drei Hütten bauen. Das erfüllt sich jetzt hier in sichtbarer Weise und es steht schon, die Fundamente stehen, das Geld läuft, verstehst, fließt. und sie wollen ein Haus bauen. Wir in Berlin haben wir schon so eine stille Kammer da am Brandenburger Tor. Ja, der Teufel will die Einheit der Religionen. Ja, und der jetzige Papst, nur nebenbei, ist ein Jude, ein Jesuit. Und die Jesuiten haben einen Auftrag, alle Leute, ob Protestanten, Pfingstler, Charismatiker sind oder Freikirchler sind, alle in den Mutterschoß der Kirche zurückzuholen. Nur nebenbei. Die Orthodoxen, alle, die sich abgetrennt haben. Das heißt, das prophetische Leben macht die Augen auf, schlaf nicht, erkenne die Zeichen der Zeit. Nicht Erweckung, das kommt. Ich warne euch. Die Leute, die immer von der Erweckung so viel reden, die Erweckung wird nicht kommen. Die Bibel sagt, der Abfall wird kommen. Der Abfall wird kommen. Der Abfall wird kommen. Die Liebe wird erkalten. Und meinst du, wenn ich wiederkomme, sagt Christus, dass ich noch Glauben finde? Und dann lese ich die Bibelstellen, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wenn eine Erweckung ist, das ist nicht das Problem. Deshalb ist mir so wichtig, ja, bleibe am Wort Gottes. In den Sendschreiben heißt es auf jeden Fall, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich auch dich bewahren von der großen Verführung, dieser weltweiten Verführung. Was in Abu Dhabi geht, passiert, abgeht, Einheit der Kirche, alles in eins. Ist das noch nicht fantastisch? Der eine in weiß, der andere in schwarz, der andere in blau. Und so beten sie alle. Ja, wir sind alles Abrahams Kinder. Nein, wir müssen Gottes Kinder werden und nicht Abrahams Kinder. In aller Liebe. Lebe auf prophetischer Grundlage. Du brauchst die Inspiration vom Heiligen Geist, dass du den Wolf im Schafspelz erkennst. Das ist ganz arg wichtig. Der Wolf hat Kreide gefressen. Ich bin eure Mama. Verstehst du? Kennst ja diese Geschichte. Lass dich nicht bluffen. Der Teufel verstellt sich gerne. Verstehst du, also als was Gutes. Ja. Die Gemeinde Jesu ist eine heilige, göttliche Sache. Hat nichts mit dieser Welt zu tun. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn du richtig mit Jesus lebst, wirst du sehen, wir haben in dieser Welt eigentlich nichts mehr zu suchen. Ich frage mich, lieber Gott, warum bin ich noch da? Versteht? Ja, wir sollen auch Salz und Licht sein und betende Hände aufheben und dass die Welt vor der Fäulnis, vor dem Verderben aufhalten. Das ist unsere einzige Funktion noch, warum wir da sind. Gott will dich von oben her berühren, von oben her inspirieren. Ja, du sollst dich nach oben orientieren. In der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Leute, lassen sich nicht warnen. Am 14. April 1912 gegen 23.40 Uhr, da gab es die größte Katastrophe der Seefahrt. Trotz ausreichender Zeit starben trotzdem über 1500 Menschen auf der Titanic, als sie unterging. So viele starben dort, weil die Boote nicht bedient werden konnten. Die Rettungsboote, es gab ausreichend Rettungsboote, aber keiner konnte bedienen. Ja, Unerfahrenheit der Besatzung, wie geht man damit um? Und deshalb, wir haben so viele unerfahrene Prediger, Pastoren in unserer Gesellschaft, die sind blind, die können diese Rettungsboote nicht bedienen. Die Welt geht unter, so wie die Titanic. Und die letzte Botschaft der Titanic war, we are sinking. Wir sinken. Ja. Das kann die Welt jetzt auch schon sagen. Wir sinken. Guck mal, nichts mehr ist normal heutzutage. Ist noch etwas normal, was du siehst? Nichts mehr. Geh mal auf den Weihnachtsmarkt. Da kannst du gleich ins Gefängnis gehen. Der ist verbunkert und lauter Sicherheitsklotze. Das ist kein Weihnachtsmarkt. Das ist keine Freiheit mehr. Verstehst du? Wir haben keine Freiheit mehr. Und die anderen, nicht nur unser Weihnachtsmarkt auch hier auf dem Breitscheidplatz, sondern die anderen Weihnachtsmärkte sind auch so abgesichert mit Soldaten und Polizisten. In aller Liebe. Die Welt sinkt, geht schneller als du denkst. Dieser Mega-Eisberg hat die Welt gerammt mittlerweile. Diese Luxusliner-Welt ist am Ende, hat ein Leck. Und der Satan, das Dämonische, das Finster, dringt mehr und mehr hinein. Erkenne die Zeichen der Zeit. Prophetisches Wort. Und wohl dem Menschen, der auf das prophetische Wort achtet, der achtet wie auf einen Morgenstern oder Abendstern. Da weiß ich genau, was da passiert ist. Das ist der gleiche Stern. Jesus, Morgenstern und Abendstern, die Venus hier bei uns. Achte auf die Zeichen der Zeit. Gerettet wurden nur die Menschen damals auf der Titanic, die auf die innere Stimme hörten. Hör zu, Ich habe schon viele Predigten darüber gehalten, aber so viele Menschen wurden gehalten, dass die haben plötzlich die Reise abgesagt, weil sie geträumt hatten oder weil sie sonst irgendwie einen Impuls hatten, wir sollten nicht gehen. Sie haben gehört und die ließen sich warnen und so weiter. Und wenn schon jemand sagt, da war eine Frau, die hat gesagt, und wenn die Leute sagen, es ist unsinkbar, dann wird es garantiert sinken, hat die Frau gesagt und ist nicht mitgefahren. Und eine andere Frau, die hat trotzdem bezahlt, die ist mitgefahren, weil ihr Mann mitgefahren ist, aber dann war sie in ihrem Pelzmantel mit ihrem Schmuck angelegt und die saß vorne am Deck und als es passiert, war sie die Erste, die im Rettungsboot stieg. Sie war vorbereitet. Sie war vorbereitet. Und sie konnte das Schiff verlassen. Der Mann ging unter mit seinem ganzen Vermögen. Uns wird Panik nicht in dieser Welt erspart. Wir haben Angst, wir müssen da durch. Aber wir haben einen, der uns hält. Und wir sollten auf sein Wort achten, was der Geist sagt, was der Geist der Gemeinde sagt. Die meisten Leute sind mitgefahren, zuerst, oder die nicht mitgefahren sind, die wurden zuerst verspottet, verlacht. Ja, sei dumm, sogar sie bezahlt und sie haben die, trotz der Bezahlung die Reise nicht eingetreten. Sie wurden nicht verstanden. Und am Schluss, wer am Schluss lacht, der lacht am besten. Und Geschwister, genauso geht es auch hier uns als Gemeinde Jesu Christi. Für viele war Titanic ihre letzte Reise. Die letzte Reise. Weil sie auf die innere Stimme nicht gehört haben. Und weil sie stolz und arrogant waren. Und Gott ließ diese Katastrophe zu, um uns zu warnen. Verlasst euch nicht auf Fleisch. Verflucht ist jedermann, der sich auf das Fleisch verlässt, auf die Menschen verlässt. Uns kann es nichts passieren. Das Schiff ist unsinkbar. Ja, es ist so wichtig, dass wir lernen, mit der inneren Stimme umzugehen. Gott kennt unser Leben, er sieht unser Leben von der Vogelperspektive und ihm ist nichts verborgen. Und deshalb, wir sollten auf die Informationen achten, was der Geist Gottes uns sagt. Wer Ohren hat, ist so simpel. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gläubigen, den Christen. Viele Menschen sind blind für die unsichtbare Welt. Sie sind unerfahren, mit den Rettungsbooten umzugehen. Sie wissen gar nicht, wie man da reinsteigt oder wo die Rettungsboote überhaupt sind. Sie sind blind für die Zusammenhänge der Prophetie. Was sagt die Bibel? Da regen sie sich auf. Wir haben schon 2000 Jahre das prophetische Wort und da ist nichts passiert. Aber jeder Mensch ist noch gestorben. Und Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht Gottes. Dann stehen wir vor dem Thron der Ewigkeit. Aber sie sind taub, hören nicht mehr die Stimme Gottes. Wer Gott nicht sieht und nicht hört und zu dem, wem Gott nicht persönlich spricht, der wird vom Geist Gottes nicht geleitet. Und nur die, die der Geist Gottes leitet, die sind echte Kinder Gottes, wahre Kinder Gottes. Wie sind bei uns die Empfangskanäle? Wie kann Gott zu uns reden? Wie sind wir offen für das Übersinnliche? Sind wir empfänglich für die Stimme Gottes? Die Titanic-Leute waren nicht empfänglich. Sie waren zu stolz. Sie haben sogar diese ganzen Funkgeräte abgeschaltet, als die California SOS sandte, Eisberge in Sicht. Sie wollen sich lieber vergnügen, ausleben auf der Reise, noch ein paar, vor 300 Meilen von Neufundland, also nur noch ein paar Meilen, wir wollen das Leben noch richtig genießen, eins drauf, und dann ist passiert. Sie glaubten nicht, dass was passieren kann. Solange wir stolz sind, kann uns der Himmel nicht berühren, kann Gott zu uns nichts sagen, kann uns nichts offenbaren, nichts geben, nichts schenken. Der Heilige Geist will uns inspirieren. Und aus Vorsorge für diese große Lebensreise, nur noch ein paar Meilen und wir sind drüben in Neufundland. Verstehst du, da wo sie hin wollten auch. Höre Gottes Wort. Werde sensibel für das Reden Gottes. Wer Ohren hat zu hören, so simpel. Was der Geist in Gemeinden sagt, der höre. Prophetie ist rückwärts schauen. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Was hat er in den Gemeinden gewirkt? Wie hat er hier diese Patriarchen, diese Propheten und Priester geführt? Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Das ist erstmal das Allerwichtigste, damit wir die Reise antreten können, richtig? Viele Leute wollen in den Himmel kommen, aber sie wollen ihre Vergangenheit nicht aufarbeiten. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, damit wir eine Gegenwart und eine Zukunft haben. Nur, schau wir, ja, die Leute achteten es nicht, die waren genauso doof wie die Titanic-Leute. Sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging und Gott die Tür zuschloss, nicht der Noah. Noah hat noch die Tür noch ein paar Jahre übrig offen gelassen. Aber Gott schloss die Tür und diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Willst du erfahren, was Gott über uns denkt? Ja, der Heilige Geist erforscht alle Dinge. Der Heilige Geist untersucht jede Situation. Und der Heilige Geist will unser Herz untersuchen. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Das ist prophetisches Leben, Grundlage der Prophetie. Der Heilige Geist durchleuchtet. Ja, das sind so ein paar dunkle Flecken noch bei dir an der Lunge. Verstehst du? Und dann schaut er dich an. Der untersucht dich bis auf den Grund, bringt Licht ins Dunkel. In unserem Leben ist so viel, hat sich so viel abgelagert. In unserem Unterbewusstsein, in unserem Seelenkeller, da ist so viel abgelagert, das muss alles raus. Das ist die Grundlage fürs prophetische Reden. Herr, zeige, was ist in meinem Leben. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Der Heilige Geist will unsere geheimen Gedanken und Motive offenbaren. Wie würde Gott dich sehen? Oder wie sieht dich Gott? Was für ein Zeugnis hast du von Gott? Vom Heiligen Geist? Und in den Sendschreiben, da steht es in einer Gemeinde, du sagst, ich bin gar satt, ich brauche gar nichts. Oh, ich, wunderbare Kirche, wunderbare Predigt, wunderbaren Chor, wunderbare Musik, alles perfekt. Und dann sagt der Heilige Geist, und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Erforsche mich, Gott, was ich bin. Ja, wir sollen viel öfters beten, damit wir prophetische Impulse bekommen. Bin ich ehrlich? Bin ich wahrhaftig? Bin ich vielleicht ein Wolf im Schafspelz? Ein Heuchler, ein Mitläufer? Ein übertünchter Grabstätte? Suche ich nur Gaben oder suche ich den Geber? Was bin ich? Wenn ich den Geber habe, Brüder und Schwestern, dann haben wir alles, was wir brauchen. Die Fülle Gottes. Auf welcher Seite stehe ich? Auf der Seite Adams oder auf der Seite Jesu? Ja, bin ich noch der alte Mensch? Ein Adamskind oder ein Gotteskind? Bin ich auf dem schmalen Weg oder bin ich auf dem breiten Weg? Wo stehe ich? Wir alle tragen in uns das Gute und das Böse. Hör mir gut zu. Wir alle tragen das Gute und das Böse. Wir haben in unserem Herzen zwei Kammern. So sagen die Ärzte, Mediziner. Und in einer einen Kammer wohnt der Teufel und in der anderen Kammer wohnt der liebe Gott. Und die Kammer... Oder der Wolf, der in uns ist, den wir füttern, der wird siegen. Adam oder Jesus, das Irdische oder das Göttliche, das Richtige oder das Falsche, Glaube oder Zweifel. Der Heilige Geist erforscht uns, ob wir reif sind oder unreif. Was für eine Note werden wir bekommen? Er gibt uns Zeugnis, der Heilige Geist. Zeugnis. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir sollten Jesu Zeugnis haben, nicht unser Zeugnis, sondern wenn Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Frieden und Freude. Halleluja. Wenn Jesus im Herzen mir wohnt, sind wir schon gesund oder sind wir immer noch krank? Aus was besteht unser Leben? Aus dem ganzen Kompletten, aus Gold und Edelsteinen und was weiß ich, wertvoll, oder nur aus halbheiten Stroh und Stoppeln? Ich stelle diese Frage in den Raum. Was ist unser Leben? Lebe ich schon auf prophetischer Grundlage? Ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben, ein Überwinderleben. Und dann gib ihm. Reinheit ist die Grundlage, die Voraussetzung für das prophetische Leben. Ganz schnell noch. Nur wer reines Herzens ist, nur der wird Gott schauen. Alle anderen kannst vergessen. Die werden nicht sehen. Da ist der Gagarin mal so einen Flohhopf gemacht im Weltraum, kam zurück und hat... Und die Kommunisten haben das gut ausgeschlachtet und die haben dann jetzt, die Lehrerinnen, Genossen, Lehrerinnen sagt, Kinder, Gagarin war drüben im Weltraum, im Himmel gibt es keinen Gott, hat keinen Gott gesehen. Dann ist ein kleines Mädchen aus der Sonntagsschule, christliches Mädchen, streckt die Hand und sagt, Genossen, hat der Gagarin ein reines Herz gehabt? Verstehst du? Wenn man nicht reines Herz hat, kannst du im Weltraum, den ganzen Weltraum durchfliegen, du wirst Gott nicht sehen. Reinheit ist die Grundlage, dass Gott zu uns redet. Gott gibt seinen Geist denen, die ein reines Herz haben, reine Gefäße sind. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir müssen die Vergangenheit aufarbeiten. Reine Gedanken, ja, ohne Hass, Neid, Geiz, Stolz, Eifersucht, reine Gefühle, frei von Verletzungen. Das ist, wie der Heilige Geist uns anfängt zu leiten. Solange wir noch Dreck am Stecken haben, wird der Heilige Geist uns nicht führen. Dein Stab und dein Stecken leiten mich. Verstehst du, solange wir Dreck am Stecken haben? Bei vielen ist das Herz voll von allen möglichen Dingen. Sie fressen alles nur in sich hinein. Wir müssen versöhnt sein, damit Gott zu uns redet. Ja, damit er sich offenbart, versöhnt mit mir selber, versöhnt mit Gott, versöhnt mit der Welt. Ganz schnell noch Psalm 51, Vers 12, ein Gebet von David. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und das ist, was uns weiterbringt und weiterführt. Hier beginnt eine neue Schöpfung. Erschaffe Gott in mir ein reines Herz. Die wahre Lebenskunst ist eine Herzensreinigung, die einem Seligkeit bringt, Frieden und Freude. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Gar nicht anders. Und wir leben prophetisch alternativ. Wir leben göttlich, wenn die Seele erfüllt ist von Gott. Herr, öffne mir die Augen, singen wir in einem Lied. Gott wohnt da, wo keine Spur von Sünde mehr da ist, wo wir in diesem Prozess der Heiligung sind, wo wir geheiligt und durchgeheiligt und nochmals durchgeheiligt werden. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Verstehst du, prophetisch leben. Denn drüben gibt es kein Glauben, keine Hoffnung, keine Buße, keine Bekehrung, keine Heiligung. Dort ist alles vorbei. Nur das, was hier auf Erden passiert. Wir sind hier für die Erde bestimmt, nicht für den Himmel noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Reinigen, beschneiden durch den Heiligen Geist, das bringt vollkommene Freude. Und Jesus sagt hier in Johannes 17, nun aber komme ich zu dir, auch zu dir und zu mir und zu uns. Und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude, also Jesu Freude, in ihnen, den Jüngern vollkommen ist. Und genau das ist, was mich bewegt. Lieber Gott, erschaffe in mir ein reines Herz. Forme und präge du mich. Lieber Heiland, ich möchte nur Ton sein. Ton in den Händen des Meisters, von ihm gestaltet. Lieber Heiland, ja, mach mich wohlgefällig für dich. Und dass es Wohlgefallen auch in meinem Leben stattfindet. Wenn ich dein Angesicht schaue, wenn ich vor dir stehe, lieber Jesus, dass ich einfach weiß, du hast alles wohlgemacht. Lieber Heiland, das Einzige, was du suchst hier auf dieser Erde ist, dass wir treu sind. Treu da, wo du uns hingestellt hast, dass wir da für dich kämpfen, für dich da Zeugnis sind, dass wir deine Noten haben und nicht unsere Noten präsentieren, was wir alles geleistet und geschaffen haben. Heiland, segne meine Geschwister. Und wenn irgendwo jemand krank ist, ich möchte zurufen, du wirst geheilt werden in Jesu Namen. Amen.